Als junger Soldat durfte ich einmal ein Haus besuchen. Waren in jener Zeit in verschiedenen Städten immer wieder solche Häuser, köstliche Plätze, Orte. Sie nannten sich ein Zuhause weg von zu Hause. Gerade für junge Menschen, die unterwegs waren und auch durch den Krieg versetzt wurden. Und dort traf ich einen feinen Mann Gottes, einen geistlichen Bruder, der versuchte dann eine gewisse Seelsorge auszuüben, an denen die aus- und eingingen. Und er erzählte einmal, dass es in der Heiligen Schrift mehrere Bilder von unserem Herrn Jesus gäbe. Solche Bilder sind sehr schöne Texte. Wir haben sie nicht nur in den Evangelien, vier Bilder ausführliche, sondern wir haben sie auch in späteren Texten. Ein solcher Text ist zum Beispiel Hebräer Kapitel 1. Ich denke, das war der Text, auf den er dann hinwies. Aber in Kolosser 1 haben wir ebenfalls ein wunderschönes Bild von unserem Herrn Jesus. Und diesen Text wollen wir beginnen, heute Abend zu besprechen. Paulus liebt es, von Jesus zu reden. Er tut das sehr ausführlich in Kapitel 1. In Kapitel 2 stellt er Jesus wieder in die Mitte als die Lösung für Probleme in der Gemeinde, wenn es um Lehre geht. Und in Kapitel 3 weist er noch einmal auf Jesus hin, als die Lösung für unseren praktischen täglichen Wandel im Wort und so weiter. Also Jesus ist unser Leben, Jesus ist unsere Wahrheit und Jesus ist unsere Fülle. Ich will beginnen zu lesen mit dem Ende von Vers 13, Kapitel 1. Ich beginne mitten in einem Satz. Der Satz beginnt mit Vers 9 und geht bis zu Ende von Vers 20, denke ich. Also die Brüder, die uns Wort Gottes gegeben haben, haben unter Umständen einen sehr langen Atem gehabt. Paulus ist aber nicht der Einzige. Auch der Fischermann und sehr schnell zur Tat bereite Petrus kann sehr lange Sätze gebrauchen. Daran hat man sich offenbar damals nicht gestoßen. Wir stoßen uns heute daran. Die Sätze müssen kurz sein. Weswegen man sie dann mit einem Komma trennt, weiß ich nicht. Wenn schon kurze Sätze, dann kann man doch wenigstens einen Punkt gebrauchen. Aber das ist jetzt etwas zur Rechtschreibung. Vers 13, Kapitel 1. Des Sohnes seiner Liebe. Darum geht es jetzt. Das ist die Überschrift der folgenden Verse. Des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, Erstgeborener aller Schöpfung, weil in ihm alles geschaffen wurde, das in den Himmeln und das auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Ich weiß nicht, ob es noch einen deutlicheren Text gibt für die Lehre, dass Gott die Engel erschaffen hat. Diese Stelle besagt es, seines Throne, seines Herrschaften, seien es Erstrangige. Ich habe das Wort im Grundtext etwas genauer wiedergeben wollen. Seien es Autoritäten oder Vollmächtige, Vollmächtige, wenn wir das Wort gebrauchen, dann muss an die übliche Bedeutung gedacht werden, nicht an die spezifisch deutsch-christliche. Das mag Ihnen vielleicht fremd klingen, aber unter deutschen Christen haben wir eine Sonderbedeutung, die Definition für Vollmacht, die nicht zum Wort eigentlich gehört. Das ist so gewachsen, leider. Aber die weltliche oder die gewöhnliche Bedeutung von Vollmacht ist die richtige und die können wir gebrauchen, wenn wir das griechische Wort exousia übersetzen wollen, das auch mit Obrigkeit übersetzt wird. Aber manchmal muss es schon mit Autorität oder dann in besserem Deutsch, ich versuche Fremdwörter zu vermeiden, in besserem Deutsch Vollmacht. Aber dann darf man nicht an die Bedeutung denken, die wir manchmal gebrauchen, wenn wir unter uns als Christen sind. Wir beten ja um Vollmacht, ja. Das müssen wir nicht tun. Vollmacht ist nicht Kraft, sondern Berechtigung. Ja. Und die haben wir ja längst. Die haben wir längst. Um die brauchen wir keineswegs zu bitten. Gott hat uns das Recht gegeben, ja die Pflicht, für ihn zu sprechen. Also zur Klärung dieses Begriffes. Man möchte ihn gern gebrauchen. Und ich tue es mit Wagnis, wissend, dass das Wort manchmal missverstanden werden kann von solchen, die gerade die Bibel liebgewonnen haben. Aber ab und zu braucht es solche Klärungen. Also hier steht das Wort, das ich jetzt mit Autoritäten übersetzt habe, aber es könnte auch mit Vollmächten oder Vollmächtigen übersetzt werden. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Dabei könnte man etwas stehen bleiben. Alles. Sie, ich, alles. Die Insekten, die Tiere, die Vegetation. Alles wurde für Jesus geschaffen. Um ihm Preis zu geben. Ihm zu dienen. Paralleltext. Offenbarung 4, Ende des Kapitels. Alles ist für ihn da. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er hier betont, er ist vor allem. Und alles besteht in ihm, vor allem zeitlich, räumlich, qualitätsmäßig. Und er, wieder betont, Vers 18, ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, der Anfang ist, Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste würde. Gott erlaubt uns ein Werden. Das griechische Wort wird besser übersetzt mit Werden. Sein wirkt etwas stark. Natürlich kommt es dann ins Sein hinein, aber Gott erlaubt uns eine Werdezeit und das ist schön so. Damit er der Erste würde, weil es das Wohlgefallen war, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen, so etwa. Und durch ihn der Zustand von allem verändert und alles mit ihm versöhnt würde oder werde. Er stiftete ja Frieden durch das Blut seines Kreuzes. Hier haben wir den Text, auf den ich gestern Abend Bezug nahm, gegen Ende des Abends. Durch ihn sei es das, das auf der Erde ist, sei es das, das in den Himmeln ist. Bis soweit. Wenn man Kommentare liest, und die sind nicht, wie MacDonald sagt, zu verwerfen, dann erfahren wir an dieser Stelle oft, dass der Text, den wir gelesen haben, vielleicht noch einige Verse mehr, vielleicht etwas weniger, noch weniger kaum, aber je nachdem, wo der Ausleger meint, beginnen zu müssen, wird dieser Text über Jesus sprachwidrig abgekoppelt vom Zusammenhang. Das möchte ich heute Abend einmal vermeiden. Im Gegenteil, möchte ich heute Abend einmal diesen bekannten Text verzahnen, wie er sprachlich verzahnt ist, mit dem Zusammenhang. Aber es wird ein Stück Denkarbeit fordern. Haben Sie die mitgebracht? Die Denkkraft. Wir sprachen vorhin von langen Sätzen. Wir haben hier einen langen Satz. Und was noch typisch von Paulus ist, wirft noch eine Schwierigkeit auf den Tisch. Nämlich, wer gern gliedert, der wird vielleicht merken, dass bei Paulus die Dinge sich nicht so schön gleichmäßig aufgliedern lassen. 1, 2, 3, gleich lang, ja, so und so viele Zeilen. Und dann wird 1 aufgegliedert in ABC, auch eben gleich lange Teile. Ja. 2 ebenfalls gleich lange Teile, ABC. Und dann ist das alles so schön symmetrisch. So hätten wir es gern. Vielleicht besonders die Architekten und die Mathematiker. Aber das tut Paulus nicht. Und die Wahrheit lässt sich nicht immer so aufgliedern. Und wenn wir aufgliedern, tun wir es ja nicht unseretwegen, auch nicht den Zuhörern zuliebe, sondern weil wir das entdecken wollen, was der Heilige Geist hat schreiben lassen. Jesu wegen, Gottes wegen. Wir schulden es dem Wort, selbst zur Sprache kommen zu dürfen. Sonst schaffen wir gleichsam eine neue Bibel. Nun ist es am Platz, dass wir manchmal Wahrheiten herausgreifen und diese im Besonderen behandeln, ohne dass wir den ganzen Text behandelt hätten. Das dürfen wir auch. Besonders wenn man kleinere Beiträge hat in einer Zusammenkunft. Der eine, dem ist dieses aufgefallen, beim anderen ist das aufgefallen. Das darf dann zusammengetragen werden und gleichsam in einen Korb getan werden. Das nehmen wir dann mit. Aber in diesen Abenden wollen wir jetzt den Text studieren und auch mitnehmen natürlich. Aber wir wollen die Wahrheiten jetzt versuchen, in dem Zusammenhang zu verstehen. Und da muss ich bis zum Anfang beziehungsweise bis zu Vers 3 zurückgreifen. Da beginnt nämlich der Hauptteil des Briefes. Die Verse 1 und 2 sind die Verse 1 und 2 sind Grußwort. Der Hauptteil des Briefes erstreckt sich von Kapitel 1, Vers 3 bis Kapitel 4, Vers 6, ab Vers 7 ist Schlusswort. Und der Hauptgedanke dieses Hauptteiles des Briefes ist ein zweifacher. Die zweifache Sorge des Paulus, und zwar um die wahre Christusbotschaft und um die Gemeinde des Christus. Noch einmal, wir haben hier zwei Anliegen des Apostels und beide sind gleich wichtig. Paulus liegt daran, dass die Botschaft von Jesus Christus nicht gekürzt wird, nicht ergänzt wird. In Kolosse. Beides war geschehen. Paulus liegt daran, dass die Gemeinde in Kolosse nicht Schaden leidet, dass sie nicht gekürzt wird geistlich und nicht unnötig Gewächse bekommt, Krebsgewächse hier und da, falsche Ergänzung. Und so zeigt er uns in diesem Brief diese Doppellinie. Es geht immer wieder um Christen, um die Gemeinde Jesu. Aber Gemeinde Jesu ist Person, nicht Sache. Gemeinde Jesu ist Menschen, erlöste Menschen. Alle Menschen, die erlöst sind. Um diese geht es, nicht nur in Kolosse. alle in Kolosse, auch die, die im Hause Philemon zusammenkommen, und alle in Hierapolis, alle in Laodikea und alle im Hause des Nymphas und vielleicht noch andere. Es geht um Christen, ihre Gesundheit. Und zweitens, es geht um eine klare Botschaft. Die muss bewahrt bleiben. Für diese Gemeinden, hier in diesem Umkreis, und für weitere Generationen, bis Jesus kommt. Wir sind Gott dankbar für diesen Kolosserbrief, der uns geholfen hat, der dazu beigetragen hat, dass wir ein klares Evangelium behalten haben. Es geht also um ein zweifaches Anliegen, Gottes Wort und Gottes Volk. Paulus trägt Sorge nicht nur um Wahrheit, sondern um Menschen, um die an Christus Glaubenden. Andererseits geht es ihm nicht nur allgemein um das Wohl von Gläubigen, sondern speziell um die Wahrheit. In einem ersten Teil dieses Hauptteiles, in Kapitel 1, 3 bis 23, ich habe bis Vers 20 gelesen, der erste Teil des Briefes würde bis Vers 23 gehen. Mit Vers 24 beginnt er, so scheint mir, wieder einen neuen Abschnitt. 3 bis 23 wäre der erste Teil des Kolosserbriefes, was den Hauptteil betrifft. In diesem Teil spricht Paulus von seinem und des Timotheus Gebet. Timotheus ließ ja mitgrüßen. Und er wird in diesem Brief einige Male die erste Person Mehrzahl gebrauchen. Da müssen wir an Timotheus denken. Wenn es heißt, wir beten, er und Timotheus. Also in den Versen 3 bis 23 spricht der Apostel, er ist alleine Schreiber, von seinem und des Timotheus Gebet. Während er aber von diesem seinem Beten berichtet, lässt er gleich Lehre einfließen zur Befestigung der Leser in der wahren Christusbotschaft. Und wenn wir jetzt diesen Teil aufgliedern wollen, das müssen wir, um zum Kern zu kommen, unserem Text, ich stelle ihn jetzt in den, ich spreche vom Zusammenhang, dann werden wir allmählich in das Herz kommen. Der erste kleinere Abschnitt in diesem Teil, Briefteil, das wären die Verse 3 bis 8. In diesen Versen 3 bis 8 spricht er vom Dank, der sein Beten begleitet. In den Versen 3 bis 23 im ganzen Abschnitt spricht er von seinem Beten, auch wenn das nicht so zu sein scheint. Aber vom Satzbau her, und den Satzbau dürfen wir nicht aus Acht lassen, der ist höchst wichtig, um Schriftwort zu verstehen. Vom Satzbau her ist das ein einheitlicher Text. Aber in diesem Text haben wir die Wahrheit oder den Gedanken, das Gebet, das Reden vom Gebet, ist hier von Dank begleitet. In den Versen 3 bis 8 geht es dann hauptsächlich um das Danken. Das wollen wir jetzt nicht besprechen. In den Versen ab 9 bis Ende, bis Vers 23, haben wir Folgendes. In dem weiteren Bericht über das Beten ist dieses Beten von einer besonderen Bitte gekennzeichnet. Und die haben wir gleich in Vers 9, im ersten Vers dieses Abschnittes. Diese Bitte, Vers 9, kennzeichnet alles bis zu Vers 23. Wenn man weiter liest in den Text hinein und man kommt zu 10, 12, 13, 14, weiter. Je weiter man liest, je mehr tritt das in den Hintergrund, was wir in Vers 9 gelesen haben. Da treten so große und schöne Wahrheiten auf, dass wir nicht mehr an das Beten denken. Schon gar nicht an diese besondere Bitte. Aber darum geht es. Und wenn wir Vers 9 verstehen wollen, was es heißt, dass wir erfüllt seien von der Willens Gottes, dann müssen wir den ganzen Abschnitt erfassen. Sonst haben wir Vers 9 nicht erfasst. Also es geht um Vers 9 in diesem ganzen Abschnitt, 9 bis 23. Und hier, wenn wir das wieder aufgliedern wollen, sagen wir zuerst, wir merken uns hier zuerst die Umstände dieser Bitte, die haben wir in Vers 9 Anfang. Wer betet, zu wem, wie, wann, das sind solche Fragen, die man dann stellen darf. Zweitens, wir merken uns auch die Bitte selbst, nämlich, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Und da kann man sich fragen, was heißt es, erfüllt zu sein? Oder wessen Wille ist hier gemeint? Seines Willens. Und was für ein Wille wäre das? Nicht alles steht im Text. Dieser Text nötigt uns, weitere Texte, die parallel laufen, zu erforschen. Das ist gut so, damit wir Schrift mit Schrift lernen zu vergleichen. Übrigens, es scheint fast so, als ob der Kolosser wirklich einiges voraussetzt. Paulus hat diesen Brief zusammen mit anderen in einem gewissen Zeitraum, relativ kurzen Zeitraum geschrieben. Ich erwähnte die anderen gestern Abend, Epheser, Philippa und Philemon. Und einiges wiederholt sich im Kolosserbrief, das er in anderen Briefen schreibt. Einiges ist wieder neu, anderes setzt das voraus, was er in den anderen Briefen mitteilt. Drittens, in den Versen 10 bis 23, also es geht wieder bis zum Ende des Textes, dieser ganze Abschnitt 10 bis 23 spricht von der Absicht der Bitte, die wir in Vers 9 erwähnt haben, dass sie erfüllt wird mit der Erkenntnis seines Willens. Was für eine Absicht hat diese Bitte? Nun, da wir jetzt mit diesem Abschnitt bis zum Ende unseres größeren Abschnitts gekommen sind, gilt es, diesen jetzt aufzugliedern. Es geht immer tiefer. 10 bis 23 werden jetzt mit kleinen Buchstaben aufgegliedert. A, es geht also um die Absicht, diese wird in Vers 10 genannt, erwähnt, kurz erwähnt. Und diese eine Absicht ist aber eine zweifache. Sie gehört als eine, aber sie ist eine zweifache, ein Doppelgedanke. Nämlich am Anfang von Vers 10, um ein Leben zu führen, das des Herrn würdig ist, zu allem Gefallen. Um ein Leben zu führen, das ist der Sinn der Erkenntnis des Willens Gottes. Wir brauchen Kenntnis, um zu handeln. Wir sind nämlich Menschen. Wir müssen Kenntnis haben, bevor wir handeln können. Wir können nicht einfach so mechanisch weiter. Wenn wir jetzt den Willen Gottes tun wollen, und um den geht es, dann müssen wir wissen, oder wenn wir ein Leben führen wollen, das Gottes würdig ist, dann müssen wir den Willen Gottes erkennen. Also in 10 Anfang wird diese Absicht genannt. 3b, im Rest des Textes, wieder bis Vers 23, wird diese Absicht näher ausgeführt. Titel, dann kommt die Ausführung. Das heißt, 10 Mitte bis Ende unseres Textes, Vers 23, ist die Ausführung von 10a, die Absicht. Und dieses gehört wieder zur Auslegung von Vers 9. Wird ein bisschen komplizierter schon, ja? Der Apostel nennt in den Versen 10 Mitte bis 23 4 Eigenschaften. Und das hilft uns, wenn wir es so zusammenfassen können. 4 Eigenschaften eines Gott wohlgefälligen Lebens oder Wandels. Die nennt er kurz in den Versen 10 bis 12. Ich lese aus diesen Versen. In jedem guten Werk Fruchtbringende. Und ich bin dieses Mal abgewichen in meiner Übersetzung von der besseren Formulierung im Deutschen. Im Deutschen gebraucht man lieber Tätigkeitswörter als Nomina, das heißt als Hauptwörter. Im Griechischen hat man Partizipien oder Hauptwörter, die aus Verben gebildet werden, sind immer noch Substantive. Aber im Deutschen versucht man die zu meiden. Aber in diesem Fall, um etwas genauer zu sein, um jetzt Schattierungen von Gedanken nicht verloren gehen zu lassen, habe ich die Substantive beibehalten. Es sind Tätigkeitswörter in Form von Hauptwörtern. Frucht bringen ist eine Tätigkeit. Frucht bringender ist eine Person. Also, in jedem guten Werk Fruchtbringende seid und Wachsende, und jetzt passen Sie auf, in die Erkenntnis. Wachsen in die Erkenntnis. Das ist schlechtes Deutsch, ja? Aber gute Wahrheit, gute biblische Wahrheit. Wir haben einige Male einen solchen scheinbar widersprüchliche Formulierung bei Paulus. Ein Beispiel haben wir in Epheser Kapitel 3, Ende Vers 19. Ist euch das bekannt, dieses Beispiel? Gefüllt werdet in die Fülle Gottes. Wenn man es jetzt wörtlich übersetzen würde, ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das wiederzugeben, aber wenn man jetzt bei dem Wortlaut bleiben wollte, müsste man das wohl so lesen. Wir möchten, das ist das Gebet des Apostels Paulus, gefüllt werden in die Fülle Gottes. Manchmal, ich weiß um die Versuchungen eines Übersetzers, wenn er jetzt wirklich treu übersetzt, dann klingt das so merkwürdig im Deutschen, ja? Kann das. Muss nicht immer. Lange nicht immer. Aber ab und zu kommt diese Versuchung. Das klingt dann so merkwürdig im Deutschen, dass man sich fragt, geht das nicht etwas anders? Kann man das nicht etwas anders formulieren? Und dann kommt tatsächlich die Versuchung, Gottes Wort zu verändern. Und es geschieht allzu oft. Wer einige Übersetzungen hat, der kommt bald auf diese Erkenntnis, dass etwas verändert wurde. Zugunsten von was? Zeitungsdeutsch. Das klingt so schön, ja. Heute ist Eindruck wichtiger als Qualität. Eindruck ist wichtiger. Vor kurzem haben meine Frau und ich eine Kassette gehört, die ein Neubekannter in Kanada mir ausgeliehen hatte. Ich hatte eigentlich nicht auf die Kassette geschaut, um herauszufinden, wer die besprochen hatte oder wer dort aufgenommen war. Als ich dann das erfuhr, war ich weniger begeistert, aber er ist dennoch ein Kenner der Sache und deshalb kann ich es auch erwähnen. Er sprach vor Studenten an einer Hochschule in Vancouver und zeichnete ein Bild von unserer Zeit. Vielleicht ein wenig, wie es geworden war. Wir haben weltweit gewisse Tendenzen und Denkmodelle und so weiter. Und das hat er sehr schön gezeigt. Unter anderem kam dieser Gedanke. Heute ist wichtiger Image, das heißt Eindruck, als Wesen, als die Mitte. Wie wählt man denn den Kanzler eines Staates oder Präsidenten? Nach dem, was man im Fernsehen gesehen hat, nicht wahr? Oder an den Plakaten Und da haben wir erlebt in den letzten Wahlen, der letzten 10 Jahre etwa, nun bald 10 Jahre, dass früher hat man das wohl auch getan, aber man hat den Eindruck, in den letzten Jahren hat man ganz konkret, absichtlich, einfach gelogen. Ja. Einfach etwas hingeschmettert, das Eindruck macht, um einfach die Stimmen zu kriegen. Dann macht man hinterher, was man will. Das ist ganz offensichtlich geworden. Und, oder im Fernsehen, die schönen Farben, die Bewegungen, das ist alles gekonnt, ja. Dass man das so hinkriegt. Inzwischen weiß man auch, wer wählt. Ja. Zahlenmäßig sind die Wähler heute so zu klassifizieren, dass die meisten Menschen solche Leute sind, die sehr schnell beeindruckt werden können. Ja. Es sind sehr viele jüngere Leute, die noch nicht viel Erfahrung im Leben haben, ja, und so weiter. Und dann denken wir an die Reklame, ja. Die sagen doch auch irgendetwas, ja. Dies ist das Beste. Ja. Kürzlich fuhren wir an einem Bus vorbei. Nicht notwendig, da war ein holländischer. Nicht notwendigerweise der Größte, aber ist der Beste. Ja. Jetzt soll er das beweisen. Solange niemand das Gegenteil beweist, lässt er das da stehen, nicht wahr? Ja. Heute ist Eindruck wichtig, nicht Qualität. Aber wenn wir jetzt zum Wort Gottes kommen, dann müssen wir vorsichtig sein, dass wir dort das eigentliche Wort Gottes sprechen lassen. Wo waren wir? In Vers, ich muss zur Sache kommen, Vers 10. In aller Kraft, Vers 11. In aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit gekräftigte werdet. Hier habe ich wieder das Substantiv stehen lassen. Gekräftigte werdet zu aller Ausdauer und Geduld mit Freude. Das Anhängende oder Angehängte ist klärend, beschreibend. Wir kommen zum vierten, dass ihm ein Anliegen ist, mit dieser Bitte in Vers 9, dem Vater dankende seid. Und bei diesem letzten bleibt er wieder länger stehen. Er kann eine Liste machen und beim letzten bleibt er dann länger stehen. Und dieses ist dann wieder vielleicht eine Liste, aber beim letzten von dem bleibt er länger stehen. Das macht es schwierig manchmal. Aber in diesem Text ist das so. In Vers 12 haben wir wieder einen Gedanken, der uns bis zu Ende von Vers 23 nimmt. Es geht alles um das Dank, um den Dank im Gebet. 12 bis 23. Das Gebet mündet in Dankbarkeit für ein fertiges Heil, zu dem nichts mehr beizutragen ist und das in der anbetungswürdigen Person des Sohnes unseres Vaters liegt. Das Heil ist vollkommen und es ist vorhanden in der anbetungswürdigen Person des Sohnes. Zur Anbetung wollen diese Verse führen, zur Anbetung des Sohnes. Hier merken wir uns, erstens ganz kurz, den Dank als ständige Eigenschaft eines Christen. Dankende seid, das ist total. Total. Das ist der Wille Gottes. Und von der Erkenntnis dieses Willens sollt ihr gefüllt sein. Was heißt gefüllt? Bestimmt. In der Schrift steht von Männern, die von Zorn gefüllt waren. Und ihre Handeln, das war ganz von ihm bestimmt. Der Raum war von dem Duft der Salbe gefüllt. Konnten sie in diesem Haus diesem Duft entgehen? Nein. Der Raum war gefüllt. Das heißt, überall musste man sich dieses Duftes bewusst sein. Man ist gefüllt vom Alkohol und bestimmt in den Handlungen vom Alkohol. gefüllt vom Heiligen Geist, wer voll des Geistes ist, da gibt es keine Ecke, kein Stückchen in seinem Leben, das nicht vom Heiligen Geist regiert wäre. Fülle, voll zu sein, heißt unter anderem, bestimmt zu sein von dem, wovon man angefüllt war. Und ist man nun von der Erkenntnis des Willens Gottes gefüllt, dann gehört der Dank dazu. Und dieser Dank ist ein kontinuierlicher. Da sind die Engel uns ein Beispiel. Tag und Nacht preisen die unseren Herrn. Und wir sollten noch viel mehr es ihnen nachtun. Dank. Nicht nur danken, immer wieder, sondern dankende sein oder werden. Dann wieder ist die Frage, wem wird gedankt? Nun, hier geht es um den Vater. Aber das Wort steht alleine. Es heißt nicht Gott der Vater. Es heißt einfach Vater. Und das nötigt uns Gedanken zu machen über diese Person. Wer ist das denn? Paulus hätte schreiben können, seid immer dankbar für dies und dies und dies und dies. Das tut er nicht. Es ist gut, wenn wir durch das Lesen der Schrift ein Auge bekommen, nicht nur für Zahlen oder eine Liste von Dingen oder Wahrheiten, sondern für Personen, Gott als Person, für den Heiligen Geist als Person, für Jesus Christus als Person, füreinander als Personen. Und der Aufruf zum Dank ist hier personell formuliert. Das heißt, wenn er zum Dank ermutigen will, sagt er uns, wem man danken soll. Das wird gleich deutlich. Natürlich geht es um den Vater des Herrn Jesus. So hat er ihn bezeichnet in Vers 3. Und so ist es auch in Vers 10 aufzufassen, um ein Leben zu führen, das des Herrn würdig ist. Des Herrn Jesus. Und sein Vater ist es, in Vers 12, der uns die Erlösung geschenkt hat. Der Vater unseres Herrn, der unser König geworden ist. Also, Dankende, dem Vater Dankende seid. Aber wer ist dieser Vater? Das ist der Vater, der gehandelt hat. Und nun werden seine Handlungen kurz aufgezählt. Und der größte Teil dieser Handlung betrifft den Sohn. Wieder eine Person. Mit anderen Worten, der ganze Text soll Anlass geben zum Danken. Und wenn ich den Text lese, soll ich ein dankbares Herz bekommen. Und damit das praktisch wird, schlage ich vor, dass man Vers für Vers liest oder Satzteil oder Versteil und innehält und dann tatsächlich das tut. Danke. Ja? Dann prägt sich das ein. Dann wird der Text zu unserem geistlichen Leben. Der Vater ist der, der uns tauglich machte für das, das unser Teil sein wird, das heißt, das Erbe der Heiligen im Licht. Er ist der Vater, der uns aus der Obrigkeit der Finsternis herausrettete, herauszog. Er ist der Vater, Vers 13, der uns nachdem er uns herauszog aus der Obrigkeit der Finsternis, der uns dann versetzte. Und jetzt ist wichtig, dass wir das richtige Wort benutzen. Nicht Reich. Das genügt nicht. Es steht hier im Griechischen Königreich. Wenn wir nur Reich hören, verlieren wir die Bedeutung der nächsten Wörter. Die werden gleichsam nichts bedeuten oder kaum. Wir bekommen das nicht mit. Wenn wir aber Königreich lesen, dann wird aus dem Sohn ein König. Und dann bekommen wir ein anderes Bild von unserem Herrn. Der ist nicht nur Sohn, sondern er ist der König dieses Königreiches. Er ist der Vater, der uns versetzte in das Königreich des Sohnes seiner Liebe, der seine Liebe oder Gegenstand seiner Liebe ist. Der, das ist der Vater, dem wir stets Dankende sein sollen. Jetzt geht im Weiteren bis Ende des Textes, bis Vers 23, wird die Bedeutung dieses kurzen Satzes ausgeführt. Der Zeitpunkt ist nämlich erstens bemerkenswert, der Zeitpunkt. Wie steht es geschrieben, Vers 13? Er versetzte uns. Zu schnell wird aus der biblischen Vergangenheitsform vollendete Gegenwartsform gemacht. Das sollte man nicht tun. Nicht hat er uns versetzt, sondern er versetzte uns. Die vollendete Gegenwartsform hat und so weiter, hat eine ähnliche Aussagekraft wie im Griechischen. Im Griechischen vielleicht noch etwas stärker, aber wir haben diese Wahrheit auch im Deutschen und wir sollten uns Rechenschaft darüber geben, wenn wir sprechen oder lesen. Wenn ich sage, er hat uns versetzt, dann ist das nicht nur etwas, das in der Vergangenheit geschehen ist, sondern es kommt in die Gegenwart hinein. Es ist ja auch Gegenwartsform. Vollendete Gegenwartsform. Hat uns versetzt. Besonders wenn wir aus Süddeutschland kommen, Karlsruhe gehört dazu, dann sind wir gewohnt, in der vollendeten Gegenwartsform zu denken. Vom Dialekt her gibt es keine Vergangenheitsform, oft. Jetzt weiß ich nicht, wie es mit dem Badischen ist oder in diesem Raum. Habt ihr im Dialekt eine Vergangenheitsform? Im Schweizerischen gibt es die nicht, im Schweizerischen Dialekt. Keine Vergangenheitsform. Nur ich. Ja, dort ich. Ja. Oder hetz. Ja. Hat. Sagt ihr hauptsächlich habt, ja? Das habe ich erlebt, ja. Oh, das ist so, ja, ja, so weiter. Das ist die Tendenz. Warum? Im Dialekt spricht, das ist die Sprache, die man zu Hause spricht. Ja, hier, wo ich bin, wo ich hauptsächlich bin, wo das Leben sich abspielt. Und das alles kurz. Ja? Die Strecken sind nicht sehr weit, die Zeit ist nicht sehr lange, Vergangenheit ist viel zu lange her, ja. Und die Zukunft ist weit weg, ja. Es muss alles hier sein. Dialekte sind, philosophisch gesagt, existenzialistisch. Ja. Sie haben es mit dem Hier und Jetzt zu tun. Wenn wir aber die Bibel lesen, dann müssen wir lernen, etwas anders zu denken. Da sind weit, oder wie der Bruder gestern Abend sagte, Horizont, ja, die es gilt zu erkennen. Und auch manchmal zu durchlaufen, gedanklich. Und das ist ein Unterschied. Versetzte ist etwas, das fertig ist in der Vergangenheit. Und das ist etwas Wunderbares. Das ist der Zeitpunkt. Es ist Geschichte. Zweitens, Vers 13. Wir befinden uns in einem ganz besonderen Königreich. Paulus spricht von einem Königreich. Aber wenn wir die Bibel schon einige Male durchgelesen haben, dann erfahren wir, dass das Wort Königreich in verschiedener Hinsicht gebraucht wird. Gott herrscht zum Beispiel im All, er ist König im All, also er ist König, König von allem. Und dann lesen wir in den Geschichtsbüchern, dass Gott zu Samuel sagt, sie haben nicht dich verworfen, sondern mich, dass ich nicht König sei über sie. Israel ist ein kleineres Königreich. Aber nur ein Teil von einem größeren, ja? Denn Gott ist König von allem, auch über die Heiden. Im Neuen Testament erfahren wir dann weiter von einem bestimmten tausendjährigen Reich oder Königreich, ja? Aber die Gemeinde ist auch ein Königreich. Und das Haupt der Gemeinde ist nichts weniger als ein König. Das ist nicht das einzige Königreich, aber es ist das Herzstück. Das Herzstück des Heilskönigreiches. Und Jesus ist unser König. Wir befinden uns also in einem ganz besonderen Königreich. In Relation oder in Beziehung zu anderen Königreichsbereichen. Drittens, jetzt denken wir an die Verse 13 bis 20. Wir befinden uns unter einem ganz besonderen König. Paulus nennt ihn indirekt einen König. Und in Vers 13 erfahren wir, dass dieser König für Gott eine ganz besondere Bedeutung hat. Das sagt er zuerst. Dann wird er sagen, dass er für uns eine ganz besondere Bedeutung hat. Also er spricht erst von den Beziehungen dieses Königs. Und dann wird er sprechen von dem Wesen in sich selbst dieses Königs. Und dann wird er sprechen von diesem König in Beziehung zur Gemeinde. Also zuerst in Vers 13, dieser König hat eine ganz besondere Bedeutung für Gott selbst. Was ist denn diese Bedeutung? Vers 13 teilt uns mit, dass er sein Sohn ist. Und Gott ist sein Vater. Sohn wurde er mit der Jungfrauengeburt und mit der Auferstehung. Lukas 1, Vers 35. Und der Bote antwortete zu Maria und sagte zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes heißen. Das heißt, Gott nimmt Menschengestalt an und dadurch wird er Sohn. Aber das ist seine erste Geburt. Jesus wird auch zweimal geboren. Nur anders als wir. Bei ihm geht es um sein Menschsein. Bei uns geht es anders um das himmlische Werden. Bei ihm geht es um das Kommen in die Welt. Er wird Sohn bei seiner Jungfrauengeburt und nachdem er gestorben ist, wird er wiedergeboren. Offenbarung Kapitel 1 ist die Auferstehung Jesu Christi eine Geburt aus den Toten. Das Grab wird wie ein Mutterleib betrachtet. Und diese Auferstehung ist für Jesus seine zweite Geburt. Apostelgeschichte 13, 32 und 33. Wir sagen euch, sagt Paulus, die gute Botschaft von der den Vätern zuteil gewordenen Verheißung, dass Gott diese für uns, ihre Kinder, erfüllt hat. Das heißt, er ließ Jesus auferstehen, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht. Da haben wir es, sagt er. Du bist mein Sohn, ich habe dich heute geboren. Er wurde also Sohn in der Auferstehung. Das ist seine zweite Geburt. Aber warum wurde er Sohn? Vers 13 sagt es immer noch. Er ist Sohn der Liebe, Gegenstand der Liebe Gottes, um die Liebe des Vaters zu erfüllen. Hebräer 10, ich komme deinen Willen zu tun. Du hast nicht Wohlgefallen an Brandopfern und Blutvergießen und so weiter. Dein Wohlgefallen geht viel weiter als das. Das sind Bilder, ja. Aber das eigentliche Wohlgefallen, das bringe ich zur Erfüllung. Ich komme deinen Willen zu tun. Und ich werde im Fleisch dieses Opfer sein. Einen Leib hast du mir bereitet. Ein Zeichen seiner Knechtschaft. Siehe, ich komme, in der Rolle des Buches ist über mich geschrieben, deinen Willen Gott zu tun. Aus Liebe, Johannes 3, Vers 16, bringt der Sohn die Liebe des Vaters zur Welt, zur Erfüllung. Als ein solcher Sohn ist er nun Gegenstand der Liebe des Vaters. So lebt er in dieser Welt, als der gekommen ist, den Willen, die Liebe Gottes zum Durchbruch zu bringen. Und zweimal wissen wir ja, dass der Himmel ausdrücklich sein Stempel oder sein Zeugnis diesem Sohn gegeben hat. Dieser ist es, mein geliebter Sohn. Ja. Warum? Weil er gekommen ist, Gottes Liebe zur Welt zur Erfüllung zu bringen. Gott liebte die Welt so, dass er Verlorene retten wollte. Dieser Sohn, in den Versen 12 bis 14, hat auch ganz besondere Bedeutung für uns. Denn in Vers 12 steht geschrieben, er ist der Sohn unseres Vaters. Vater dort ist nicht nur Vater von Jesus Christus, sondern auch unser Vater. Aber wie ist das nun? Vielleicht haben Sie schon, sehr wahrscheinlich, Gedanken gemacht. Wir alle sind Söhne Gottes. Bessere Übersetzung als Kinder Gottes. Und Jesus ist der Sohn Gottes. Also, wir sind Brüder. Folge? Zu schnelle Schlussfolgerung? Was? Wie? Ja, aber was ist dann daraus? Welcher Schluss wird dann gezogen?
Gleichheit.
Gleichheit? In welchem Sinne? Ja, das sind eher positive Schlussfolgerungen. Ich dachte jetzt an eine unglückliche Schlussfolgerung, die daraus gezogen werden kann und auch wird.
Das ist der Kumpel, da.
Ja, so ein bisschen familiär, ja. Da müssen wir, gut, das stimmt. Er hat uns herausgezogen aus der Welt und hat uns auf seine Ebene gebracht und wir sind tatsächlich von seinem Blut, seinem Leib, ja, Epheser 5. Aber auf der anderen Seite, trotz dieser Gleichheit, trotz dieser Wesensähnlichkeit, ist doch ein Weltenunterschied zwischen uns und Jesus. Und der kommt in Römer 8 zum Ausdruck. Römer 8, 29. Weil er die, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmte, seinem Ebenbilde, das heißt dem Sohne, gleichgestaltet zu sein. Wir sind gerufen worden, dem Ebenbilde seines Sohnes gleichgestaltet zu sein. Und jetzt kommt gleich die Korrektur. So dass er Erstgeborener unter vielen Brüdern sei. Unterschied angedeutet. Ja. Nicht nur eine Reihe von Brüdern, sondern er steht apart in einer Klasse für sich. Erstgeborener. Und als dieser ist er anders, weil er Gott ist. Wir werden Gott ähnlich, aber nicht Gotte. Nein, nicht so. Wir werden, nicht so sind wir Gott gleich, aber wir sind aus dem Samen Gottes geboren und so werden wir Gott ähnlich. Ja. Vers 14. In diesem Sohn, in diesem König, in diesem von Gott Geliebten, das muss jetzt alles summiert werden, ja? Nicht gleich vergessen, sondern immer in Betracht, was wir gelesen haben, immer einbeziehen, denn es ist ein durchziehender Text, ein Guss. Es hat immer noch mit dieser Bitte zu tun, dass wir lernen, den Willen Gottes zu tun in einem Wandel, der Gott wohlgefällig wäre, ja. Und dazu gehört, dass wir nie vergessen, dass wir in Jesus, dem Sohne, die Erlösung haben. Das ist eine sehr bekannte Wahrheit. Aber auch hier kann man einiges betonen, das uns vielleicht in Vergessenheit geraten wäre. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, komme die Vergebung der Sünde. Was beinhaltet das? In ihm, in Jesus, dem Sohne, durch den Gott in den Versen 12 und 13 wirkte. Diese Erlösung, die wir in ihm haben, haben wir in der Person des Sohnes. Das heißt objektiv. Es ist also nicht so, dass ich sagen kann, ich bin erlöst, sondern ich habe in einer Person Erlösung. Habe ich den Sohn, dann habe ich die Erlösung. Es geht also um die Frage, habe ich den Sohn? Habe ich den Sohn nicht, habe ich keine Erlösung. Habe ich aber den Sohn, dann habe ich von Gott geschenkt bekommen Erlösung. Das heißt, in dieser Person ist seine Geschichte, seine Jungfrauengeburt, sein Leben in dieser Welt, sein Kreuzestod, seine Auferstehung. Habe ich Jesus, dann habe ich die Geschichte von Jesus. Habe ich Jesus, dann bin ich mit Jesus gestorben, mit Jesus auferstanden, mit Jesus gen Himmel gefahren. In ihm habe ich alles, unter anderem gerade diese Erlösung. Und diese Erlösung, sagt Paulus, haben wir durch sein Blut. Und dabei könnte man jetzt bis 12 Uhr nachdenken, nicht wahr? Durch sein Blut. Und wenn wir da das Alte Testament nicht gelesen haben, dann vermissen wir einen großen Teil der Bedeutung dieses Wortes. Das ist Opferblut. Das ist göttliches Blut. Das ist Menschenblut und so weiter. Apostelgeschichte 20, Vers 28 oder ist es 32? Er hat uns erkauft oder erlöst durch das Blut seines Sohnes, seines eigenen Sohnes. Ich weiß nicht genau, welcher Vers es ist. Also das Blut ist Gottes Blut, es gehört ihm, seines Sohnes. Seines eigenen. Es kann eine Manuskriptfrage sein, aber ich weiß jetzt nicht. Ja. Seines eigenen, ja. Diese Erlösung schließt die Vergebung der Sünden ein. Das heißt, mit der Erlösung, wenn wir sie haben in dem Sohn, haben wir die Vergebung. Mit dem Sohn haben wir die Erlösung. Mit dem Sohn und der Erlösung haben wir Vergebung. Für uns bedeutet das Streichung der Schuld. Ja. Erlösung ist größer als Vergebung, das stimmt. Aber Erlösung schließt Vergebung ein. Wenn ich Erlösung habe, dann habe ich auch Vergebung der Schuld. Das gehört dazu. Und übrigens, das ist auch Rechtfertigung. Ja. Streichung der Schuld. Und letztens, diese Erlösung haben wir, Gegenwartsform, die haben wir als gegenwärtigen Besitz. Wir haben sie in der Person seines Sohnes als objektiven Besitz und wir haben sie heute als gegenwärtigen Besitz. Nun, wir machen hier Pause. Bis morgen Abend. Aber ihr dürft weiterarbeiten und was morgen kommt, selbst erarbeiten. Ja, dagegen habe ich rein nichts. Und dann kann morgen Abend eine Wiederholung sein. Aber vielleicht habt ihr das schon alles erfasst. Ich hoffe, dass der Jesus uns größer geworden ist. Er ist Gott lieb und wenn er Gott lieb ist, sollte er auch uns lieb wert sein. Und das ist er auch. Ich denke, es wäre schön, wenn wir gerade jetzt eine kurze Zeit der Gemeinschaft einschalten würden und Gelegenheit geben würden, diesen Jesus anzubeten und ihm unsere Liebe zu bekunden. Wollen wir das tun?